Ich würde das Recht auf Wohnen im Grundgesetz verankern. Das würde, glaube ich, vielen helfen. Pragmatisch würde ich Strafgebühren auf spekulativen Leerstand legen. Ja, und dem Handlungsfeld des Wohnens als Herausforderung, Problem oder auch Sorge, die ja wirklich viele Menschen umtreibt, dass dem mehr Beachtung und Sichtbarkeit geschenkt wird, auch auf bundespolitischer Ebene.
Herzlich willkommen zur 39. Episode Staffel 7 von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute geht es um das Wohnen als gesellschaftliche Aufgabe. Ich spreche mit Dr. Caroline Genz. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen bei Architektur statt Planung, Dr. Caroline Genz. Sie sind Stadtanthropologin und Humangeografin und arbeiten als Senior Researcher bei VHW, dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung. Dort koordinieren Sie den Forschungscluster Wohnen in der Stadtentwicklung und sind Mitherausgeberin des Buches Wohnwissen, 100 Begriffe des Wohnens, das letztes Jahr im Jovis Verlag erschienen ist. Wir sprechen heute über Wohnraumforschung, über Wohnen als Menschenrecht, über soziale Verantwortung in der Planung und über die Frage, was Architektur und Forschung gemeinsam tun können oder was sie auch schon gemeinsam tun, um unsere Städte gerechter zu gestalten oder auch um die Wohnungsfrage zu klären. Wir stecken ja in einer schwierigen Lage gerade. Ich möchte erstmal zu Ihnen und zu Ihrer Arbeit kommen. Stadtanthropologin und Humangeografin, das sind zwei Begriffe, mit denen viele aus der Planungspraxis wahrscheinlich nicht täglich zu tun haben. Was bedeutet das genau und wie wirkt sich diese Perspektive auf Ihre Forschung zum Thema Wohnen aus?
Ja, also vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Eine spannende Eingangsfrage. Stadtanthropologie und Humangeografie sind zwei Fächer, die sich vor allen Dingen mit der Frage vom Verhältnis von Mensch und Raum beschäftigen. Und ich bin damit natürlich, was sagt man, multiperspektivisch oder interdisziplinär, sagt man ja auch, aufgestellt in, sage ich mal, der theoretischen und analytischen Herangehensweise, wie man sich dem Feld zuwendet. Also welche Theorien sind einem quasi im Studium nahegelegt worden? Wie ist das kritische Denken eigentlich geschult, eben auf bestimmte Sachverhalte, Problemlagen oder Raumphänomene als solches zu schauen? Das gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein, was ich damit meine. Das klingt sehr abstrakt. Und das andere ist natürlich die methodische Herangehensweise. Also wie forsche ich eigentlich? Also wie stelle ich Fragen? Mit welchen theoretischen, analytischen Konzepten? Mit welchem Raumverständnis? Und mit welchen Methoden? Also wie nähere ich mich diesen Forschungsfragen eigentlich? Also wenn man in die Humangeografie schaut, geht es ja viel auch um Machtverhältnisse und Raum. Also wie ist eigentlich Raum strukturiert und gemacht im Sinne von, welche Ungleichheiten oder auch Machtverhältnisse zeichnen sich dort ab, wirtschaftlich, politisch, aber auch sozial. Und wie wirken die sich dann am Ende vielleicht auf soziale und gesellschaftliche Verhältnisse aus? Ganz konkret sowas wie Genderifizierung oder Segregation. Wie gucken wir uns das an beispielsweise? Und es ist schon sehr spannend, weil die VHW-Forschung selbst auch sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Also wir haben Stadtanthropologen hier, wir haben Humangeografen und Geografinnen auch hier, aber auch PolitikwissenschaftlerInnen oder Soziologinnen und PlanerInnen. Also es ist ein sehr divers aufgestelltes Forschungsteam. Und die beschäftigen sich ja am Ende alle in irgendeiner Form mit eben Fragen städtischer Phänomene. Aber, um dann vielleicht auch die Frage nochmal besser zu beantworten, gucken auf diese Gegenstände eben aus unterschiedlichen Perspektiven. Und als Stadtanthropologin gucke ich vor allen Dingen eben auf soziale oder kulturelle Dimensionen, beispielsweise des Wohnens. Und durch diese Vielzahl an Blickwinkeln kriege ich ja ein besseres Gesamtbild am Ende auch von dem, wie ich vielleicht Herausforderungen angehen kann oder Lösungen erdenken kann.
Haben Sie Stadtanthropologie studiert und Humangeografie?
Also es gibt die Anthropologie als Fachrichtung in Deutschland in verschiedenen Zusammenhängen. Das nennt sich dann empirische Kulturwissenschaften. Oder hier in Berlin habe ich studiert an der Humboldt-Universität noch bei Rolf Lindner und Wolfgang Kaschuba. Also alte Frankfurter Schule. Und das nennt sich dann das Fach Europäische Ethnologie. Und die hatten so eine Art Fokus im Masterstudiengang auf Urban Studies. Mittlerweile ist auch die Professur für Stadtanthropologie dort besetzt durch Ignazio Farias. Der sitzt hier in Berlin auf der Professur. Und der Gang zur Humangeographie war erst in der Promotion, also erst danach. Und lustigerweise war die Brücke die mythologische Herangehensweise. Also Anthropologinnen und Anthropologen kommen ja eher mit der Ethnographie daher. Also ich habe auch, mit meiner Promotion ist eine Ethnographie, wo ich eben 3 Jahre lang Mieterinnen begleitet habe im Forschungsfeld und deren Protest- und Netzwerkpraktiken, genau, gegen steigende Mieten und Wohnungsfrage analysiert habe.
Ah ja. Da haben Sie sich wirklich dann explizit dem Thema Wohnen zugewandt.
Ja, ja. Also durch Mietenproteste, eher durch Wohnungskrise, ja.
Waren auch Architektinnen und Architekten in Ihrem Studium, sind Sie denen begegnet, bei den Urban Studies vor allen Dingen?
Nee, noch nicht im Master. Und auch die Humangeographie selber, also das Geografische Institut, der, sage ich mal, Kontakt mit so interdisziplinären Zusammenhängen hat dann in der Postdoc-Phase begonnen. Ich habe im Sonderforschungsbereich zur Refiguration von Räumen bei Martina Löw an der TU Berlin war ich tätig. Und das ist ein sehr interdisziplinär aufgestellter Forschungsbereich gewesen, wo ganz verschiedene Fachbereiche, auch architektonische, planerische, soziologische, auch künstlerische, genau, Perspektiven alle zusammenkamen und sich eben den Raum als solches, als Analyse und deren Veränderungen eben sich angeschaut haben und das immer auch noch tun. Also der SFB ist jetzt in der zweiten Förderphase.
Dann schauen wir mal auf Ihre Arbeit.
Ja.
Sie arbeiten beim VHW im Forschungscluster Wohnen in der Stadtentwicklung. Was ist das für ein Cluster und woran arbeiten Sie hier konkret?
Im Forschungscluster Wohnen ist der Forschungsgegenstand gefühlt ja umrissen, aber faltet sich ja trotzdem sehr mehrdimensional und komplex auf, erstmal insgesamt.
Also allein, weil Wohnen wahnsinnig viele Bereiche beinhaltet.
Unglaublich viele. Und deswegen finde ich auch diese disziplinären Zugehörigkeiten manchmal schwierig, weil es ist per se, finde ich, ein sehr interdisziplinäres und transdisziplinär aufgestelltes Forschungs- und Handlungsfeld. Auch das ist herausfordernd in der diskursiven Erarbeitung natürlich, ne? Welche Forschungsfragen werden als relevant markiert und welche nicht? Welche Perspektiven, wie fließen die ineinander oder können die miteinander verknüpft werden? Und letztendlich, die Agenda ist ja die, dass wir im Forschungscluster eben schauen, welche Herausforderungen haben eigentlich kommunale Akteurinnen und Akteure, wenn es um Wohnraumversorgung oder überhaupt Wohnen als Handlungsfeld geht. Und welche Lösungsvorschläge lassen sich vielleicht aus diesen komplexen Herausforderungen in irgendeiner Form ableiten, um mit dem Ziel, ne, mit welchem Ziel eigentlich, integrativ, kooperativ, diskursiv, gemeinsam nach Lösungen zu schauen, um eben eine gemeinwohlorientierte Wohnraumversorgung zu gewährleisten. Also die Kommunen haben ja auch, ne, die Aufgabe der Daseinsvorsorge und richten uns in der VHW-Forschung nach der neuen Leipzig-Charta. Also was ist so, ne, das stadtplanerische Leitbild ja auch am Ende, wo soll die Reise hingehen? Und inklusive, gerechte, sozial gestaltete und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik steht da schon eher als Überschrift. Mhm. Und in diesem Feld Herausforderung Wohnen oder Wohnungsfrage, soziale Wohnraumversorgung, was sind beispielsweise Themen, die dort wichtig sind zu bearbeiten oder welche Instrumente helfen, welche Förderprogramme, was auch immer, um die Kommunen am Ende handlungsfähig zu machen oder stark zu machen. Das ist so die Überschrift oder der Rahmen, in dem sich das bewegt. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, ich habe ja vor ungefähr 2 Jahren hier angefangen, noch nicht so lange hier, und komme ja aus einer sehr sozialwissenschaftlichen Perspektive durch die humangeografischen und stadtanthropologischen Hintergrund. Und wir haben uns die letzten 2 Jahre vor allen Dingen mit dem Thema der Transformation auseinandergesetzt im Handlungsfeld Wohnen. Also dann sowas wie, wie kann Wohnen eigentlich sozial, ökologisch, nachhaltig gestaltet sein in den Wohnformen oder Suffizienzdiskurse, Flächenverbrauch, Zukunft vom Einfamilienhaus, solche Geschichten.
Das sind ja auch typische Themen, die auch Planende eigentlich beschäftigen, ne?
Auf jeden Fall. Wir arbeiten ja auch mit planenden Wissenschaftlerinnen und Akteuren zusammen. Und die 3 Studien werden tatsächlich jetzt im 1. Halbjahr fertig. Die beauftragen wir. Transformative Wohnformen zum Beispiel ist ja auch von einem Stadtforschungs- und Architekturbüro bearbeitet worden. Und wir planen auch im September tatsächlich ein Symposium zur Transformation des Wohnens im Architekturforum der TU Berlin. Gemeinsam mit dem ISR, dem Institut für Stadt- und Regionalökonomie zusammen. Also deswegen so, die Architektinnen und die Planerinnen sind an diesen Diskursen ja unglaublich nah dran. Ne? Und dieser Austausch, das gemeinsame Diskutieren dieser Forschungsergebnisse und auch Handlungsempfehlungen, die sich daraus ableiten, das ist total wichtig, dass das in so einem transdisziplinären und interdisziplinären Kontext stattfindet.
Es gibt ja auch viele Architektinnen und Architekten, die eben genau beklagen, so wenig Handlungsfähigkeit zu haben. Und das ist natürlich ein Hebel, sich dann auch interdisziplinär aufzustellen.
Auf jeden Fall. Und also bei vielen Projekten haben wir gerade am Ende, nachdem so empirische oder analytische Vorarbeit erstmal geleistet wurde, dass die halt regelmäßig begleitet werden von so Expertinnen-Workshops auch, wo eben genau versucht wird, Planung, Architektur, aber auch kommunale Verwaltung mit an den Tisch zu holen. Und also auf gut Deutsch so ein bisschen Butter bei die Fische. Das haben wir jetzt rausgefunden. Hilft das denn jetzt? Oder wo ist denn vielleicht noch ein blinder Fleck? Wo kann man nochmal nachjustieren oder nacharbeiten? Welche Perspektive haben wir vielleicht vergessen? Weil bei aller guter Absicht, wir können, also es ist ja auch unmöglich, bei so komplexen Themen all diese sehr relevanten Perspektiven ständig immer auf dem Schirm zu haben. Also zumindest glaube ich nicht, dass man den Anspruch haben könnte. Und nur ein Punkt, weil die Frage ist ja auch, wo geht die Reise jetzt weiter hin? Und wir orientieren uns ja schon an aktuellen Problemlagen, die halt da sind. Handlungsfähigkeit der Kommunen ist so ein ganz großes Thema gerade. Und wenn es auf, also im Handlungsfeld Wohnen, schauen wir jetzt eine neue Projektfamilie, die wir halt gerade eröffnen. Da geht es um Instrumente gemeinwohlorientierter Wohnungs- und Bodenpolitik. Also, dass die Bodenfrage auch nochmal mit drin ist. Konzeptvergabe, Liegenschaftspolitik, diese Leerstandsakquise, diese erste Projektfamilie zu den transformativen Aspekten, eben jetzt auf gemeinwohlorientierte Instrumente, so den Foki so ein bisschen verschieben.
Ist Ihre Forschung auch als Qualitätskontrolle zu verstehen, also auch ein bisschen zu schauen, was Sie ja eben gesagt haben, wie verhält sich die Kommune, sind die Vorgaben aus der Leipzig-Charta, wird es eingehalten, also hat es auch eine Qualitätskontrolle und eine beratende Funktion?
Auch, ich würde sagen, je nach Forschungsprojekt. Wir haben ja noch 2 weitere Forschungscluster in der VHB-Forschung. Das eine heißt lokale Demokratie, wo es vor allen Dingen um so Partizipation, Bürgerbeteiligungsverfahren geht. Sehr großes Forschungscluster. Da haben wir auch die Stadtmachen-Akademie und also ganz viele andere Projekte noch. Und dann noch das Forschungscluster urbaner Wandel, wo auch Quartiers- und Nachbarschaftsforschung, aber auch Fragen nach Migration und inklusive Räume, Resilienz, riesiges Thema dort. Und also je nachdem, welches Forschungsprojekt oder wie das Forschungsprojekt aufgestellt ist, können dann eben im Sinne von ein Instrument wird überprüft, funktioniert das überhaupt, so wie es aufgestellt ist? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es eigentlich oder wo sind noch Fallstricke oder offene Enden? Sowas, das auf jeden Fall. Das Suffizienzprojekt ist zum Beispiel eine Diskursanalyse. Also wie ist dieser Diskurs in Deutschland eigentlich interdisziplinär aufgestellt? Und wo geht der Diskurs, wo wird der ausgebremst, wo funktioniert der, wo nicht und warum eigentlich?
Das ist wahnsinnig spannend, weil der auch in verschiedenen Gruppen wiederum anders diskutiert wird.
Ja, genau.
Wird, ne?
Deutschland ist so breitflächig aufgestellt und
Es gibt viele Kommunen.
Ja, und auch mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten oder ne, also je nach Bundesland auch gesetzlichen Rahmenbedingungen oder Instrumenten oder finanziellen Mitteln oder Ressourcen einfach. Wie sind die aufgestellt, je nach Größe? Und natürlich haben die Kommunen auch unterschiedliche Herausforderungen. Was gerade beim Thema Wohnen natürlich sehr brisant ist, Wohnungsfragen in Berlin sind völlig andere als Wohnungsfragen in Oldenburg beispielsweise.
In der letzten Episode haben wir uns 100%ig auf Berlin konzentriert.
Ah, ja. Okay.
Und deswegen können wir gerne mal das Feld weiten und ganz Deutschland in den Blick nehmen. Die Wohnungsnot herrscht eigentlich in den großen Städten in ganz Deutschland.
Ja, Ballungszentren, sagen wir so gerne. Ja. Städtische Ballungszentren, ja, wo halt viele Menschen auf wenig Raum zusammenkommen, aber auch andere internationale Finanzströme, Wohnungsmärkte beeinflussen, wobei sich das ja auch mittlerweile verändert.
Sie haben an verschiedenen Orten ja auch geforscht, nicht nur in Deutschland, wenn wir jetzt noch weiter das Feld öffnen, also in Berlin, Toronto, in Wien. Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede haben Sie festgestellt, wenn es um urbane Wohnrealitäten geht?
Spannende Frage. Weil das ja auch immer so die Frage, die damit einhergeht, ist, wie ist eigentlich Forschung in verschiedenen Städten vergleichbar miteinander? Das wird ja auch in den Wohnforschungsdiskursen, der Blick auf Wien wird sehr oft gerichtet, ja, weil eben eine andere Wohnungspolitik und auch eine andere Geschichte in der Wohnungspolitik dort vorherrschte und natürlich auch immer so nach Best-Practice-Beispielen geschaut wird und da funktioniert es doch gut und vielleicht, ne, wie kann man davon lernen?
Ja, vor allen Dingen, wie kann man da überhaupt noch hinkommen, wenn man eben eine ganz andere Vergangenheit hat? Ne?
Ja, und das ist immer nur bedingt, zu einem gewissen Grad nur möglich. Toronto insofern ganz spannend. Ich hatte in der Dissertation das zweite Forschungsfeld. Also die eine Forschung war in Berlin und die Referenzforschung eben in Toronto. Das lag aber daran, dass die MieterInnen-Proteste eigene Netzwerke nach Toronto schon längst gebaut hatten. Also Toronto ist ähnlich wie Berlin eben eher eine Miete, also es gibt einen hohen Anteil an MieterInnen, die aber von den gleichen global agierenden Investoren mit betroffen sind, würde ich jetzt mal sagen, oder eben darunter litten. Das war damals Akelius, schwedische Investmentfirma, Real Estate Firma. Und weil die eben den gleichen Investor Herausforderungen hatten, steigende Mieten, Entmietungsstrategien etc., haben sich eben die Mieterinnen aus Toronto, New York und Berlin vernetzt. Und das hat mich interessiert, wie diese Form der Vernetzung aussieht und wie die von ihren Protesten oder Protestpraktiken eigentlich voneinander lernen können oder wie so eine internationale Vernetzung überhaupt auch eine Protestpraktik, genau, wie sich das generiert. Weil die natürlich in Toronto auch noch andere Probleme haben als Mieterinnen in Berlin, andere Mietrechtskonstellationen. In unterschiedlichen Ländern hat das halt unterschiedliche Kontexte und Herausforderungen, aber der Zugang zu Wohnraum, der ist ja ein globaler Bedarf am Ende. Und Wien, natürlich, haben wir eben, ne, andere Bedingungen als meinetwegen jetzt Berlin oder auch Städte wie, weiß ich nicht, Frankfurt oder München oder kleinere ja so und so. Ich
kann ja sagen, der Hauptaspekt ist ja eigentlich, dass Wien viel Boden besitzt.
Ja, wurde nicht verkauft. Und wir hatten aber, das fand ich ganz nett, weil ich war letztes Jahr tatsächlich sehr häufig in Wien, insgesamt 3-mal und war auch im Januar in Wien, um das Buch vorzustellen an der TU. Und wie deren gemeinwohlorientierte Wohnraumversorgung, Gestaltung neuer Quartiere, welche Kriterien dann angesetzt werden für Konzeptvergaben beispielsweise. Das ist ja total spannend. Dann, ah ja, okay, die machen das so, dass die, ne, natürlich nicht der Höchstbietende, sondern die Kriterien werden dann aufgestellt, dass sie eben ökologisch, nachhaltig, aber auch wirtschaftlich sind, um sich halt langfristig selbst zu tragen. Also auf welche Kriterien quasi geguckt wird, um bestimmte Instrumente eben zu etablieren für lebenswerte Quartiere. Das ist schon spannend, so für Lernmomente, und dann nimmt man dieses Wissen, ne, wie in so einem Körbchen irgendwie mit und guckt dann, okay, wie sieht es denn jetzt hier aus und wo kann das Instrument vielleicht nochmal gestärkt werden oder verbessert werden oder ja, vielleicht auch welche rechtliche Rahmenbedingungen braucht es dann am Ende eigentlich, damit das eine ähnliche Wirkung entfaltet. Aber natürlich sind die Bedingungen und Voraussetzungen völlig andere. Ja. Also in Berlin hat halt leider landeseigenen Liegenschaften, verscherbelt in den 1990er Jahren. Sie sind ja einsichtig, so ist es nicht. Das ist ja erkannt worden, dass das ein Problem ist und war. Aber die Privatisierung kommunaler Infrastruktur geht ja jetzt an anderer Stelle weiter. Also das ist ja immer noch so ein Fragezeichen, mit dem ich da auch zurückbleibe, wenn ich sowas beobachte.
Ja, das heißt, die Erkenntnis ist da und trotzdem wird der Fehler im kleinen Maßstab weiter betrieben, wiederholt.
Ja.
An mancher Stelle.
An mancher Stelle.
Ich wollte gerne mal jetzt einen Exkurs machen zu dem Buch Wohnwissen. Sie haben gemeinsam mit Kolleginnen das Buch Wohnwissen, 100 Begriffe des Wohnens herausgegeben. Und erstmal, wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Und was war Ihnen bei der Auswahl der Begriffe wichtig? Man kann es ja erstmal vorher erklären. Das sind verschiedene Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen, die jeweils zu einem Begriff ein Essay schreiben. Das ist die Grundlage. Es lässt sich sehr gut lesen. Man kann durchstöbern, man kann querlesen, man kann einen Begriff rausnehmen, den man besonders interessant findet. Wie ist das überhaupt dazu gekommen?
Ich bin zum VHW gekommen und habe ja vorher, ne, also in dem Sonderforschungsbereich zur Refiguration von Räumen an der HU, ich habe 10 Jahre an der HU gearbeitet und davon auch viele Jahre zum Thema Wohnen geforscht.
An der Humboldt-Uni.
Ja, an der Humboldt-Uni. Und dachte eigentlich für mich, okay, ich habe so einen Blick fürs Forschungsfeld. Und da ist der Forschungsgegenstand Wohnen betrachtet worden, aber mit ganz anderen Begriffen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich so oft in den Meetings saß und dachte, worüber reden die denn eigentlich? Also wie so eine andere Sprache. Und es ist ja jetzt auch keine Magie. Das ist halt eine andere Diskursperspektive gewesen. Und dann hatte ich meinen Kollegen, den Ökonomen, gebeten, dass er mir seine wichtigsten 100 Begriffe einmal aufschreibt, dass ich das so für mich abstecken kann. Okay, wo bewegt sich dieser Diskurs eigentlich und wo finden wir im Team, im Forschungsteam Ansatzpunkte der Überschneidung? Da habe ich gesagt, gut, ich mache das auch und dann gucken wir mal, wo wir uns treffen, dass wir den Nenner finden. Ja.
Also dann haben Sie beide 100 Begriffe gemacht?
Ja.
Gesammelt?
Ja.
Und dann alle in einen Topf geworfen und aber nicht 200 Begriffe des Wohnens, sondern 100 Begriffe des Wohnens dann extrahiert.
Fast. Wir haben uns nur in einem Begriff getroffen. Wir hatten 199 Begriffe am Ende und der überschneidend war soziale Wohnraumversorgung. Und daraufhin haben wir eine Diskursanalyse gemacht.
Also eine
interdisziplinäre Diskursanalyse.
Und das sind jetzt die Begriffe, die in diesem Diskurs vorkommen.
Ja, aus allen verschiedenen Perspektiven und mit Fokus auf Nachhaltigkeit, mit Fokus auf Soziales und mit Fokus auf Ökonomisches.
Und vor allen Dingen die Autoren und Autoren sind ja auch, das sind ja auch Architekten, Architektinnen, ja. Stadtplanerinnen und so weiter.
Das Ziel war ein relativ soweit es halt geht. Es hat immer noch blinde Flecken und Lücken.
Band 2 muss dann eben die Lücken schließen.
Einen ausgeglichenen Überblick über das Diskursfeld zu bekommen.
Und wie sind Sie auf die Personen gekommen, die dann darüber schreiben sollen? Das war ja auch nochmal Arbeit, sag ich mal.
Das ist ein spannender Punkt, weil wir haben es recherchiert. Und dann kommt ja das zum Vorschein, was in Deutschland als Expertinnentum verstanden wird. Wer hat dazu schon mal publiziert und wer nicht? Und da hat dann genau der zweite Teil der Arbeit auch angefangen zu gucken, dass die Stimmen ausgeglichen sind. Also in der Genderparität, wir hatten es auch versucht in einer intergenerationalen Perspektive, weil ja genau Expertinnentum ab einem bestimmten beruflichen Status meistens einsetzt. Ja. Da wäre noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Also auch jüngere Stimmen abzubilden.
Beispielsweise. Und dann die verschiedenen Fachperspektiven tatsächlich, dass das so ausgeglichen ist. Und es gibt so einen Slide. Da haben sich nochmal, ich glaube, 40 Begriffe geändert, nachdem wir die Expertinnen angefragt haben, weil das dann wirklich nochmal justiert werden musste. Und viele kommen ja auch aus einem akademischen Kontext und da ist das Besetzen von Begriffen, es ist ja Teil davon, Begriffe zu besetzen und das hat das alles auch noch sehr spannend in der Aushandlung gemacht.
Welche Begriffe aus dem Buch sind für Sie besonders wichtig, persönlich, wenn es um das Verständnis von Wohnen als gesellschaftliche Aufgabe geht?
Dieser Wohnforschungsdiskurs, egal aus welcher Disziplin der jetzt kommt, ist ja ein unglaublich hierarchischer Diskurs. Also da gibt es eine Diskursmacht, eine Hierarchie. Welche Diskursstränge jetzt als besonders wichtig erachtet werden oder nicht? Welche sind besonders sichtbar in welchen Fachbereichen, ne? Und welche sind es nicht? Also es gibt ja auch welche, die sind sehr klein und sehr unsichtbar, obwohl sie statistisch gesehen genauso relevant sind. Ich dachte jetzt an solche Begriffe, die wir auch im Buch haben. Gewalt, Familie, Care, Geschlecht, Prekarität. Wenn sie stattfinden in Publikationen, die halt extra dazu sind. Aber die würde ich niemals in einer Publikation zu ökonomischen oder marktliberalen Themen finden. Oder es gibt halt tolle Bücher zur Wohnungsfrage, die sind natürlich sehr marktkritisch und die behandeln halt diese Perspektive. Aber dass das sich quasi, ne, so verschränkt und ineinander verwebt und zwischen zwei Buchdeckeln am Ende zu finden ist, das ist eher nicht der Fall. Also in diesen Publikationen bilden sich auch machtvolle Diskurse ab. Und Ziel war es, deswegen kurze, prägnante Texte, alle haben ein Icon, eine Überschrift und ungefähr die gleiche Textlänge. Mhm. Und damit war ja auch, ne, die Idee verbunden.
Keine Hierarchie.
Genau. Segregation ist genauso wichtig wie Quartier und Nachbarschaft oder neue Wohngemeinnützigkeit oder Wohnungslosigkeit oder eben Gewalt, Familie, Prekarität. Die diskursive Betrachtung der Wohnraumversorgung auf Augenhöhe am Ende. Das war so. Und deswegen bin ich ganz froh, dass eben solche Begriffe, die normalerweise nicht im allgemeinen größeren Diskurs tauchen, da nicht so oft auf, dass die mit auftauchen. Diese Diskurse um Familienbilder, soziale Ungleichheit, aber auch sowas wie Gewalt oder häusliche Gewalt, das ist ein Thema, was so sehr verschwiegen wird. Oder auch der Begriff der Einsamkeit, das betrifft so viele Menschen, statistisch gesehen, aber es wird so wenig darüber gesprochen oder eher so am Rande. Und dass diese Diskurse neben so sehr selbstverständlichen politischen und instrumentellen Diskurs begriffen oder so, dass die da mit eingearbeitet wurden, also das war mir wichtig.
Wenn wir mal zum Thema Wohnen als Menschenrecht kommen, wie wird das in der Bundesrepublik Deutschland gehandhabt? Ist Wohnen ein Menschenrecht und wie setzt die Bundesregierung sich dafür ein? Mit Blick auf die letzte Legislatur.
Spannend zu beobachten war eigentlich, was in den letzten 6 Monaten quasi aus dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, BMWSB, gekommen ist. Da gibt es 2 spannende Papiere. Das ist einmal der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung, wo auch nochmal so Leitlinien und Handlungsempfehlungen gegeben werden, wie mit dem Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit umgegangen wird.
Also Handlungsempfehlungen für die Kommunen.
Ja, auch. Für die Länder und die Kommunen quasi. Und ich finde das schon, es ist ein unglaublich existenzielles Thema, weil natürlich Wohnen die Grundvoraussetzung für Leben ist und andersrum. Und es ist nicht verankert im Grundgesetz. Also nicht in Deutschland. Also es ist auf internationaler Ebene, allgemeine Konvention der Menschenrechte, ist es halbwegs verankert. Das steht aber auch nicht drin, es ist aber damit gemeint, dass eben der Zugang auf einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet sein sollte. Und im Grundgesetz ist es aber nicht verankert. Es wird lediglich unterstützt durch Sozialrecht oder im BGB durchs Mietrecht als solches. Und im Wohnungslosenbericht stehen auch nochmal die Zahlen drin, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich obdachlos oder wohnungslos sind. Und das ist das Nächste, wie viele Menschen eigentlich an der Armutsgrenze quasi sind mit ihrem Einkommen. Das sind in Deutschland über 17 Millionen. Und steigende Mieten sind eben ein Armutsrisiko. ist auch mittlerweile statistisch erarbeitet worden, wie hoch das Armutsrisiko ist aufgrund eben steigender Mieten oder genau keinem Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Und genau, das zeigt einfach, dass da so eine Entwicklung ist, die in Zukunft auch weiter prekär wird und diese Ungleichverhältnisse im Zugang zu bezahlbarem Wohnraum sich eigentlich aufweiten werden. Steigende Statistikzahlen, was Obdachlosenquoten anbetrifft, Wohnungslosenquoten und aber auch Leben am Limit fürs Armutsrisiko. Und dann kommt hinzu, dass wir auch noch einen demografischen Wandel haben. Und genau, die Renten reichen nicht aus, um vielleicht genau steigende Mieten in irgendeiner Form abzudecken. Also es gibt so ein Konglomerat an Problemlagen, an sozialen, die die ganzen Herausforderungen und Probleme nicht einfacher machen. Und an den Themen arbeiten wir uns natürlich lang, aber die Themen haben auch schon Kommunen und Länder also gesehen. Und es gibt eben solche Ansätze wie Housing First. Ich glaube, der Bundesverband für Housing First hat sich auch letztes Jahr in Deutschland konstituiert, aus einer Berliner Initiative heraus. Und dann gibt es aber auch noch andere kommunale Initiativen wie das Karlsruher Modell, die eben auch Leerstandsakquise machen, Bestandsakquise für eben wohnungslose Menschen, wo dann halt Wohnen als integrativer Bestandteil gesellschaftlicher genau Miteinanders gedacht wird. Wie kriegt man das zusammengedacht?
Und seit wann wird das gemacht?
In Karlsruhe? Mhm. Das Jahrzehnt ist überschritten. Mhm. Also
und das weitet sich nicht aus auf andere Kommunenstädte?
Doch, das Interesse ist da, weil aber auch die Problemlagen steigen, weil der Nachfragebedarf auch steigt. Und es gibt, ich glaube, ich kann sie jetzt nicht alle im Kopf aufzählen, aber 7 oder 8 Kommunen, die ein ähnliches Modell schon fahren. Und es gibt aber Austauschbedarf in die Richtung. Und das wird zur Herausforderung immer für mehr und mehr Kommunen. Und welche Ansätze und Instrumente oder Umsetzungslogiken ja am Ende auch. Wie funktioniert das denn? In welcher Abteilung ist das angedockt? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es dafür ein Budget und so weiter? Also solche Fragen, dann wirklich sehr politisch, kommunalverwalterische Fragen. Wie lässt es sich vor Ort lokal umsetzen?
Sie haben ja noch von dem zweiten Papier gesprochen, das beschäftigt sich mit Gender und Wohnen. Und da haben Sie auch mit dem BMBSW zusammengearbeitet.
Ja, da meinte ich die Leitlinien für eine faire, inklusive und sorgende Stadt. Also das sind Leitlinien für gendergerechte Stadtentwicklungspolitik. Und das Bundesministerium hat eben einen Expertinnenbeirat zusammengerufen, um diese Leitlinien gemeinsam zu erarbeiten. Und das hat viel mit Planung zu tun, Freiraumplanung, Gestaltung öffentlicher Räume. Und im Rahmen dieses Beirats haben wir auch gemeinschaftlich, kollektiv das Thema Wohnen mit auf die Agenda gesetzt. Da geht es natürlich auch um häusliche Gewalt, da geht es um Frage Verfügbarkeit von Frauenhäusern, solche Sachen. Aber auch Zugang zu inklusiven Wohnformen. Also in welche Wohnformen sind eigentlich dominierende Wohnformen? Und bei sich verändernden Familienverhältnissen, wie muss Wohnen eigentlich anders strukturiert und gedacht werden, damit es immer noch fair, inklusiv und gerecht bleibt? Also welche Wohnraumversorgung braucht es dann am Ende eigentlich? Und die Leitlinien sollen dann auch nochmal beim Festival Women in Architecture vorgestellt werden.
Ja, beim VIA-Festival.
Dieses Leitlinien für eine faire, inklusive und sorgende Stadt, da war Wien quasi der Orientierungsgrad, weil deren Konzept für die faire Stadt eben all das mit beinhaltet.
Ja, Deutschland ist reaktionär, was das angeht. Wie können die Berufswelten besser voneinander lernen oder von dieser Forschung profitieren?
Also ich würde sagen, da befinden wir uns auch noch auf so einer Suchbewegung. Und zum Beispiel das Symposium, von dem ich gesprochen habe, zur Transformation des Wohnens. Also wir sind direkt quasi auf die Planung auch zugegangen, weil ich schon glaube, dass in der gemeinsamen Gestaltung solcher Formate, also nicht jetzt, es gibt ja so klassische Konferenzformate, wo halt präsentiert wird und vielleicht ein bisschen diskutiert. Und wir hatten schon überlegt, ob man dieses Format so ein bisschen mehr öffnen kann in so einen Arbeitsdialog. Also mehr so viel kleinere Gruppen, mehr Menschen, die an einem Tisch gemeinsam sitzen, sich einer Frage zuwenden aus verschiedenen Perspektiven, dass wir eben PlanerInnen, ArchitektInnen, vielleicht auch OberbürgermeisterInnen zusammenbringen, wie so ein Dialogformat. Und daran dann eben konkret jetzt meinetwegen auch an den Forschungen, die wir vorlegen oder an den Handlungsempfehlungen, die sich daraus ableiten, das diskutieren lassen. Wie so Puzzlestücke, die so zusammenkommen, um halt ja das große Ganze dann am Ende zu erarbeiten. Also ich würde behaupten, dass eben solche Dialogformate helfen. Dafür muss man offen sein. Dafür muss man sich auch Zeit nehmen, natürlich. Und die andere Perspektive funktioniert bedingt, aber der Transferformate. Also wie gestalte ich das Wissen oder wie wird es aufgearbeitet, der Transfer dieses Wissens vorgenommen, dass er eben auch für andere zugänglich ist. Und das war auch so ein bisschen der Versuch hier.
In dem Buch, ja. Ja, was wünschen Sie sich von der Architektur- und Planungspraxis?
Ja, ich habe bisher sehr, sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit und ich hatte, also rückblickend, und ich wünsche mir, dass es so bleibt, dass man schon viel voneinander lernen konnte. Aber das setzt eben eine Offenheit voraus und ein Grundverständnis darin, dass man selber nicht alles weiß. Mhm. Also, aber für alle Seiten. Ja. Und was ich auch interessant finde, dass wenn es passiert öfters mal, dass verschiedene Fachbereiche an den gleichen Themen arbeiten, aber ja ganz unterschiedliche Begriffe dafür haben. Und dann erzählt man das einander. Und das Suchen nach diesen Verbindungsstücken, nach diesen Anknüpfungspunkten, ach, da treffen wir uns ja, ach, ihr nennt das so, ach, bei uns heißt das so, ist ja eigentlich egal, wie wir es nennen, weil die Zielrichtung ja die gleiche ist. Also diese gemeinsamen Anknüpfungspunkte für die Zielrichtung, mehr auf die zu fokussieren und nicht so sehr auf die Unterschiede oder die Begriffe. Ich glaube, das wäre wohltuend, ja. Mit dem Blick auf die Zukunft. Ja.
Super, dann habe ich noch eine Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welche Veränderung im Wohnungswesen würden Sie sofort umsetzen?
Einer nur.
Ja, ich kann auch die gute Fee machen und sagen, drei Wünsche frei.
Sehr utopisch quasi.
Muss nicht utopisch sein, also darf auch realistisch sein. Einfach, was würden Sie gerne sofort ändern, wenn es ginge?
Ich glaube, weil wir ja drüber gesprochen haben, ich würde das Recht auf Wohnen im Grundgesetz verankern. Das würde, glaube ich, vielen helfen. Pragmatisch würde ich Strafgebühren auf spekulativen Leerstand legen. Also das ist aber eher sehr pragmatisch und konkret. Ja, und dem Handlungsfeld des Wohnens als Herausforderung, Problem oder auch Sorge, die ja wirklich viele Menschen umtreibt, dass dem mehr Beachtung und Sichtbarkeit geschenkt wird, auch auf bundespolitischer Ebene.
Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Zeit und für das Interview, Dr. Caroline Genz.
Ja, vielen Dank.
Das war die 39. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung. In den Shownotes ist der Link zur Website des VHW und zum Buch Wohnwissen. Und auch natürlich der Link zum Programm des VIA-Festivals, das in diesem Monat stattfinden wird. Vom 19. bis 29. Juni bundesweit mit unterschiedlichen Formaten. Die nächste Episode erscheint im Herbst, September oder Oktober. Das entscheiden wir noch. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kuhnekert, Berlin 2025.